Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Hallo, liebe Freunde der WM-Thekenphilosophen. Ja, ihr seid richtig bei den Thekenphilosophen, bei Ralf Friedrichs und Thomas Wagner, die sich heute der WM 2006 widmen werden. Ich muss allerdings etwas gestehen. Diese Aufnahme, die ihr gleich hören werdet, ist ein wenig, die ist nicht so ganz gelungen. Wir hatten technische Probleme. Das liegt unter anderem daran, dass Thomas zurzeit bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar weilt. Und die Verbindung zwischen Katar und Hürth, die war zwar sehr gut, aber dabei hat es, wie gesagt, einen technischen Fehler gegeben. Das heißt, so die gut erst 17 Minuten, die sind nicht so gut. Also da hat das Backup-System nachher gegriffen. Das kannst du dann auch noch nachbearbeiten. Was ich auch getan habe, es ist trotzdem nicht so gut geworden wie natürlich die normalen Aufzeichnungen. Ab Minute 17:30 nach Beginn gleich der Aufzeichnung wird es dann deutlich besser, weil dann der Fehler behoben werden konnte und dementsprechend wird es dann wieder in der üblichen Qualität zu hören sein, wenn auch die zeitliche Beschränkung am Ende ein bisschen dafür sorgte, dass wir uns beeilen mussten. Also in diesem Sinne, bitte seht es uns nach. Es war beim ersten Mal in dieser Form aufzeichnen eben nicht so ganz einfach. Ab der nächsten Ausgabe 2010, die wir auch schon aufgezeichnet haben, läuft das deutlich besser, deutlich entspannter und auch deutlich hörbarer. Seht es uns also nach. Vielen Dank und jetzt beginnen wir wirklich. Herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, den WM-Thekenphilosophen, die sich heute einem Märchen widmen wollen. Wir wollen euch etwas erzählen von den Gebrüdern Grimm. Nein, natürlich nicht. Das Sommermärchen ist gemeint. Wer könnte darüber besser reden? Wer ist der Märchenonkel par excellence? Thomas Wagner. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll, dass du mich als Märchenonkel hier... Ich bin ein seriöser Sportjournalist. Guten Morgen, lieber Ralf.
So, guten Morgen. Ich wollte dich ein bisschen aus der Reserve locken, so ist das nun mal. Also dementsprechend...
Ja, ich kam ja damals angelehnt an diesen... später haben die Handballer ja wirklich ein Wintermärchen noch gehabt, aber an diese literarische Vorlage, Deutschland ein Wintermärchen, da haben wir uns angelehnt. Und man muss ja erstmal sagen, es war ja total umstritten, dass wir diese WM überhaupt bekommen haben, beziehungsweise es war total knapp. Wir haben ja gegen Südafrika 12-11 gewonnen, weil der neuseeländische FIFA-Abgeordnete irgendwie sich der Stimme enthalten hat. Und da wurde ja auch spekuliert, sind da Gelder geflossen, war es das Fax der Titanic damals? das ging ja wirklich so. Ja. Und wir wollen ja nur über den Sport reden, aber diese WM hat ja nachher noch auch Gerichte beschäftigt. Und es hieß ja am Anfang immer, alle WMs sind gekauft, nur die deutsche nicht. Also, dass es zumindest vielleicht im Hintergrund Geldflüsse gab, ist ja nicht auszuschließen.
Der Stress sozusagen, der kam im Nachhinein halt durch die ganzen Diskussionen, die im Prinzip so gesehen bis heute anhalten. Ich glaube, formaljuristisch ist es vor kurzem ja abgeschlossen worden. Aber letzten Endes, glaube ich, wird die Frage immer irgendwo bleiben. Auf der anderen Seite sage ich mal, wir haben auch schon über viele andere WMs gesprochen, die auch unter merkwürdigen Umständen gelaufen sind. Ich meine, wir reden von der FIFA, ne? Also das ist nicht unbedingt die Heilsarmee. Und was da alles passiert ist.
Vor allen Dingen, glaube ich, ist das Problem natürlich auch in der Struktur der FIFA ein bisschen. Einerseits finde ich es richtig, dass jedes Land eine Stimme hat, aber es sind natürlich auch wirtschaftlich sehr arme Länder da dabei und auch nicht nur die sind anfällig für Stimmenkäufe, aber viele in der FIFA haben es ja nach oben geschafft, indem sie natürlich gerade um diese kleineren Verbände geworben haben und aber auch den Franzosen sagt man nach, dass ihre WM vielleicht nicht ganz so lauter gekauft wurde, unsere. Also vor allen Dingen sollte man da nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Es ist, das kann man auf jeden Fall sagen, dass in der FIFA-Organisation, wie soll man das jetzt so sagen, dass es den Anschein hat, dass nicht immer alles sehr glatt läuft.
Okay, damit haken wir das jetzt auch ab unter der Stelle, weil wir wollen uns natürlich über die Fußball-Weltmeisterschaft unterhalten. Übrigens, Das ist eine Aufzeichnung via Zoom. Wir sitzen heute mal nicht an der Theke. Nun, der Thomas meldet sich aus Katar. Also er ist gerade bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar und dementsprechend klingt er vielleicht heute ein klein bisschen dumpfer, aber die inhaltliche Aussage, die ist natürlich nach wie vor wie immer komplett klar. Und damit nehme ich auch das Märchenonkel zurück. Das war natürlich nur ein kleiner Gag. So, lass uns über das Sportliche reden. Ach, vielleicht bevor wir über das Sportliche reden. Sommermärchen, das hat natürlich auch den Grund, es war ein geiler Sommer. Wir haben also einfach unfassbar schönes Wetter gehabt. Und der große WM zum Vergleich zur Heim-WM 74, da hat es nur geregnet. Also in dem Fall hat das Sommermärchen natürlich auch mit dem Wetter zu tun.
Definitiv. Es hat mit dem Wetter zu tun. Es hatte mit Franz Beckenbauer zu tun, der nur im Hubschrauber saß, der ja übrigens, das muss man auch mal sagen, alle 32 WM-Teilnehmer im Vorfeld besucht hat. Da haben mir Journalisten erzählt, die kamen in Australien an, die waren fix und fertig in der Maschine. Und Franz war der Einzige, der gesagt hat, ja, wo trinken wir denn jetzt noch was? Franz Beckenbauer, mit dem ich ja zusammenarbeiten durfte, bei all meiner Bayern-Aversion, ich verehre Franz Beckenbauer für das, wie er zu anderen Menschen ist. Es tut mir auch sehr leid, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Aber der ist ja einfach über Deutschland geschwebt, hat dann noch gesagt, wie schön unser Land von oben ist. Und dazu ja, ist die Mannschaft eigentlich relativ überraschend ins Halbfinale eingezogen. Werden wir auch noch drüber sprechen. Deshalb Sommermärchen. Vor allen Dingen, weil die Stimmung im Land halt so gut war und weil man sich erstmal so ein Stück weit getraut hat, ein Fähnchen ans Auto zu hängen, die Nationalhymne mitzusingen und nicht so verschämt weggeguckt hat, wenn die deutsche Nationalmannschaft.
Das ist richtig, obwohl ich ja immer wieder sage, 90 war das wahre Sommermärchen, weil es da einfach ursprünglicher war. Während 2006 genau. War natürlich dann auch ein bisschen Planung dabei, wo wir aber auf der anderen Seite natürlich das Wetter beigeholfen hatten. Das Ganze dann auch im Zusammenhang mit den vielen Gästen aus aller Welt natürlich dann echt eine Riesenparty wurde. Das soll man nicht vergessen. Aber ehe es soweit kam, ich glaube, wir haben 2002 so ein bisschen unterschlagen, die ganze Bundestrainergeschichte. Es gab ja 2000 den absoluten Tiefpunkt bei der Europameisterschaft. Und dann hat es ja lange Zeit so ausgesehen, als würde Christoph Daum, ich sehe gerade, du fährst ja gerade durchs Haar, also muss ich in dem Fall natürlich Christoph Daum erwähnen. Ja, die war gnadenlos. Ne? Die sieht natürlich jetzt im Podcast keiner, aber ja, wie auch immer. Dann letztendlich ist es dann ja Rudi Völler geworden, der uns dann auch abhanden gekommen ist. Und ja, auf einmal war es Jürgen Klinsmann und der wäre ein halbes Jahr vorher schon fast weg gewesen.
Wir in Florenz 4-1 verloren haben, wir haben uns in den Freundschaftsspielen gequält. Wir hatten natürlich auch jetzt vielleicht nicht diesen Fundus an Superspielern, wie der 2014 dann später da war. Man muss aber sagen, bei allem, man kann sicherlich Jürgen Klinsmann auch sehr kontrovers diskutieren, aber er hat sehr viele Sachen angestoßen, er hat sehr viel Verkrustes aufgebrochen und ja, er war schon mutig, denn er hat vor dem Turnier gesagt, dieses Turnier ist nur ein Erfolg, wenn wir ins Halbfinale kommen. Ich bin übrigens auch der Meinung, eine deutsche Nationalmannschaft muss immer das Ziel haben, ins Halbfinale eines großen Turniers zu kommen. Und das hat er ja letztlich auch geschafft.
Ja, und das hat viele, ich glaube, das kam natürlich auch noch dazu, zu dem Wetter, zu dem, was von der guten Stimmung, auch von den Gästen her, kam natürlich auch die Leistung der eigenen Mannschaft, die im Nachhinein gesehen, sportlich betrachtet, vielleicht gar nicht so großartig war, wie man sie vielleicht im Nachhinein macht. Aber ja, man muss bedenken, wo sie herkam.
Ja klar, aber sie wird für mich dieses Turnier total überhört, spielerisch. Es ist so, dass du in der Vorrunde Costa Rica war in einem Muster ohne Wert, dennoch spektakulär, 4-2 Auftaktsieg. Damals gab es ja noch große Sorge um die Wade der Nation. Ballack war ja angeschlagen, lahm mit diesem Traumtor. Und dann so ein bisschen dieses Erweckungserlebnis, dieses 1-0 in der Nachspielzeit gegen Polen, wo ja Menschen, die dabei waren, sagen, so ein Urknall wie im Dortmunder Stadion hat es noch nie gegeben.
Ja.
Und dann war irgendwie die Mannschaft angekommen. Ecuador war dann so ein bisschen, war man schon qualifiziert, das ist so ein bisschen durchgelaufen. Das war dann so die Gruppenphase und ja, gegen Schweden war ich selbst im Stadion. Ich greife jetzt nur schon mal dem Achtelfinale vor. Podolski vorher stark kritisiert. Das waren 15 Gala-Minuten der deutschen Nationalmannschaft. Ja, und dann warst du schon im Viertelfinale und diesem Ziel relativ nahe. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht, dass sie da eine Gala an die andere gereiht haben.
Nee, das nicht, um Gottes Willen. Also wie gesagt, lassen wir mal ruhig mal beim ersten Spiel bleiben. So ein Eröffnungsspiel ist ja auch wieder so eine Sache, da lastet ja auch ein gewisser Druck auf dir und gerade vor aller Welt und dann gegen Costa Rica, okay, das ist natürlich eigentlich ein Geschenk. Auf der anderen Seite kannst du dich auch furchtbar blamieren. Da hat uns auch ein Herr Van Schopel, glaube ich, hieß er, hat uns zweimal einen reingenetzt. Also das hat dann auch so, sag ich mal, nicht nur Positives gezeigt, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel positive Auftritte. Ich denke gerne an Philipp Lahms wunderschönes Tor zurück. Das war ja das Eröffnungstor sozusagen dieser Weltmeisterschaft. Und das hat natürlich auch schon zur Stimmung beigeholfen, aber ich glaube, du richtig, und da gebe ich dir vollkommen recht, das war wirklich ein Erweckungserlebnis, das Ding gegen Polen. Danach war auch das Land angezündet, weil, ich meine, das war so ein Spiel auf ein Tor. Die Deutschen haben halt Druck gemacht. Also ob das jetzt immer nur technisch hochstehend war, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es war einfach Druck, aber es wurde kein Tor gemacht. Dann fällt halt in der letzten Sekunde das Tor, dann kommt dieser David Odonkor, manche sagen eigentlich nur ein Leichtathlet, aber er bringt dann die Flanke seines Lebens rein. Also der hat im Prinzip, den kennt ja immer noch jeder, wegen dieser einen Sache.
Ja genau, vor allen Dingen, da muss ich sagen, in so einem großen WM-Kader, wenn ich jetzt auch sehe, weil ich in Katar bin, dass hier Spieler sind, wo du weißt, die werden nie eine Rolle spielen. Ich finde, so einen Überraschungskuh kannst du schon einbauen. Also zwei Jahre später, als dann Odonko rechter Außenverteidiger gegen Kroatien bei der EM spielen sollte, da hast du dir fast verschämt weggeguckt, wie früher, wenn sie sich im Denver-Clan geküsst haben und man war 13. Aber für dieses Turnier mit der Schnelligkeit, die waren auf den ich eingerichtet, war das echt ein guter Schachzug. Die Flanke, ein wildes Tor, ja, das hat einfach gepasst.
War wunderbar und natürlich, wie gesagt, dann war die Stimmung riesig. Vorher noch Latte, Pfosten, sonst was alles. Es kam ja wirklich alles zusammen und dann dieses Spiel noch zu gewinnen. Jetzt waren die Polen damals sicher nicht die allererste Kategorie und trotzdem, dann hat es danach die 6 Punkte sicher und ja, dann konntest du gegen Ecuador ja relativ beruhigt aufspielen. Das Spiel ging dann auch relativ glatt an die Deutschen. 3-0 war es, glaube ich. Ja, und dann warst du in der nächsten Runde. Sollen wir vielleicht mal über die anderen Gruppen reden? Die Engländer waren ja da. Da haben sich auch viele gefreut, dass die Spielerfrauen dabei waren.
Ja, die waren irgendwo in Baden-Baden auf Schloss oder in der Nähe von Baden-Baden auf Schloss Bühl irgendwie und haben da alles wohl leer gekauft. Eine richtig tolle Generation von Spielern. In Köln war das Spiel gegen die Schweden, kann ich mich noch dran erinnern. 2-2, als Schweden und Engländer praktisch aus der Innenstadt die ganze Aachener Straße hochgelaufen sind. Das war echt auch eine, habe ich als durchaus sehr positive Atmosphäre wahrgenommen. Ja, und die Engländer sind ja Gruppensieger geworden, ohne jetzt ganz groß zu glänzen. Die für meine Begriffe ja engste Gruppe war die Italien-Gruppe mit den starken Ghanaren, mit der USA und mit den Tschechen, die damals auch sehr hoch gehandelt waren mit Nedved.
Ja.
Und wir werden das am Ende ja auch noch besprechen, weil es ja dieses Italien-Bashing bei der WM gab, die ja im Übrigen im Vorfeld von diesem riesen Manipulationsskandal auch durchgeschüttelt waren.
Mal wieder.
Endlich der WM 82, dann laufen sie halt immer zu Topform auf. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass sie das erste Spiel gegen Ghana, die für viele so eine Art Geheimfavorit waren, gewonnen haben. Sie haben in einem knüppelharten Spiel gegen Amerika einen Punkt geholt und haben die Tschechen aus dem Turnier rausgeschossen. Also ich habe schon von schlechteren Vorrundengruppen der Italiener, aber auch schon von schlechteren Vorrundengruppen der Deutschen und anderen Favoriten gehört. Also da sollte man schon ein Stück weit einfach mal bei der Wahrheit bleiben.
Ja, also diesmal haben sie sich nicht durch die Vorrunde gemogelt, das kann man schon durchaus sagen. 7 Punkte, erster Platz vor Ghana, die sich auch qualifiziert haben, die Tschechen dann auf der Strecke geblieben. Das war auch eine kleine Überraschung seinerzeit, aber ja, es hat einfach nicht mehr gereicht. Jedenfalls da noch nicht. 2008 bei der Europameisterschaft haben sie eine bessere Rolle gespielt. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall die Gruppe haben die Italiener dann geholt und später sind wir dann auf sie getroffen. Die Portugiesen schon damals mit Cristiano Ronaldo. Also, die Absolut. Haben auch ihre Gruppe gewonnen, dreimal gewonnen.
Absolut, genau. Mit Cristiano Ronaldo damals schon.
Aber auch mit Figo.
Genau, jetzt kommt man langsam schon in eine Zeitrechnung, wo der ein oder andere heute noch übrig geblieben ist. Er hat ja nun gerade jetzt seine 5. WM und zum 5. Mal getroffen. Ja, schon interessant und schon bei allem, was man auch über Cristiano Ronaldo sagen kann, über all die Jahre so eine Fitness zu haben und so torgefährlich trotzdem zu bleiben, das nötigt dann schon Respekt ab.
Ja, und dann wie gesagt, auch wenn der Elfmeter ein kleines Geschenk war, ich glaube, er hätte sowieso irgendwann eins gemacht. Irgendwann hätte ihm einer einen aufgelegt und ja, dementsprechend, man kann einfach nur den Hut ziehen. Also damals mochte ich ihn ehrlich gesagt nicht besonders, sein ganzes Auftreten. Aber er hat das immer mit Leistung unterfüttert. Und das muss man ganz klar sagen, so wie er sich auch präsentiert, das kann man sich auch deswegen leisten, weil man so lebt. Also er lebt ja letztendlich für den Sport. Und da kann man einfach nur alle Hüte vorziehen. Also so fit, das wirst du nicht durch
Handybedienungen oder durch sonstige Dinge.
Nee, das sagen ja auch alle, die mit ihm gespielt haben. Er ist der Erste in der Kabine, er ist der Letzte, der geht. Er pflegt seinen Körper, nicht nur weil er Körperkult betreibt, sondern weil er einfach auch weiß, dass es sein Kapital ist.
Ja.
Also ganz beachtenswerte Leistung. Und was man vielleicht auch nochmal sagen darf, in der Vorrunde sind die Spanier mal wieder durchmarschiert, denn zur damaligen Zeit galten die Spanier ja vor jedem Turnier eigentlich als der Geheimfavorit und sind regelmäßig vom Halbfinale nach Hause gefahren. So war es dieses Mal auch wieder, durch die Vorrunde durch und dann in einem der besten Spiele dieser WM im Achtelfinale gegen die Franzosen trotz Führung dann ausgeschieden. Die Franzosen, das darf man an der Stelle auch mal sagen, die natürlich mit Spanien und Brasilien schon und auch im Halbfinale Portugal dann schon echt richtige Hochkaräter aus dem Weg räumen mussten, um ins Finale zu kommen.
Absolut, und das hat letztendlich dann auch dazu geführt, dass sie dann so weit gekommen sind, klar. Moment. Ja, der Kaffee. Brasilien, da würde ich gerne drüber reden. 9 Punkte komplett durch ihre Vorrunde durchgegangen. Mit dem Original Ronaldo, so will ich ihn mal nennen noch. Also das war eigentlich ein Statement. Ganz klar, wir wollen den Titel.
Ja, absolut. Aber es hat damals schon in der Vorrunde und auch gegen Ghana im Achtelfinale so ein bisschen der ganz große Glanz gefehlt,
ja,
den man eigentlich hatte. Sie waren ja, wir haben ja darüber gesprochen, nachdem sie 94 den vierten Titel geholt haben, gab es ja diese riesen Nike-Kampagne auch mit diesem Werbeclip am Flughafen. Das war ja eher so ein bisschen so eine Samba-Truppe. Dann 98 dieses Finale, als Ronaldo vorher kollabiert ist, 2002 dann den Titel geholt. Und alle haben so gedacht, ja gut, die kommen jetzt nach Deutschland und holen sich dann den sechsten Titel ab. Aber es war irgendwie, man hatte nicht das Gefühl, dass die Brasilianer tatsächlich diesen Vorschusslorbeeren gerecht werden, sind dann auch verdient gegen die Franzosen auf einem wunderbaren Fußballspiel in Frankfurt ausgeschieden. Ja, also man kann ja oft sagen, man kommt mit einem tollen Erweckungserlebnis in eine WM rein, wie die Deutschen gegen Jugoslawien 90, oder man hat eine Auftaktpleite wie wir 82 oder die Argentinier 90 und kämpft sich dann doch durch ein Turnier durch. Aber den Brasilianern, finde ich, für meine Begriffe hat von Anfang an so ein bisschen diese Leichtigkeit gefehlt. Wer übrigens auch seine erste WM bestritten hat, war Lionel Messi.
Ja.
Die Argentinier haben in der Vorrunde Serbien 6-0 zerlegt, zum Beispiel, galten spätestens danach als einer der absoluten Top-Favoriten. Ja, wo man heute noch rätselt, was der Trainer da im Viertelfinale gegen Deutschland ausgewechselt hat.
José Pekerman.
Ja. Aber wie gesagt, dass Messi und Ronaldo jetzt immer noch dabei sind, bestätigt halt die Ausnahmestellung dieser beiden.
Absolut. Du hast eben die Franzosen erwähnt. Die haben aber ihre Gruppe nur als Zweiter abgeschlossen hinter
sich. Ja, deshalb haben sie auch gegen Spanien gespielt. Ja. Zwei Unentschieden, haben dann am Schluss gegen Togo gespielt. Sind auch ganz schwer ins Laufen gekommen. Bei den Franzosen ja auch immer so eine Frage der Stimmung im Team. Ich glaube, Ribéry hat ja hat mit der Nationalmannschaft wenig zerrissen. Er ist ja auch ein ganz schwieriger Charakter, aber in dem Turnier hat er mit Zidane, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Zidane, wo man nochmal das Gefühl hatte, sein letzter Auftritt, das ist ja bis zum Finale auch richtig gut gegangen. Vorne Henri, der auch dieses Traumtor gegen Brasilien gemacht hat. Also das war schon eine starke Kapelle, die Franzosen da zusammen hatten.
Aber in der Gruppe, wie gesagt, Zweiter nur hinter der Schweiz. Das, ja, genau, ja. Ne, da sieht man mal die Schweizer eigentlich immer dabei in den letzten Jahren, immer auch relativ weit vorne.
Ja, aber da können wir ja schon mal Richtung Achtelfinale dann kommen, K.O.-Runde. Die Schweizer werden Gruppensieger vor den Franzosen, um dann gegen die Ukraine auszuscheiden in einem historischen Elfmeterschießen. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die in einem Elfmeterschießen bei einer WM nicht einen einzigen Treffer erzielt hat.
Das war in Köln. Das historisch schlechteste WM-Spiel aller Zeiten.
Ganz genau, genau. Da waren die Schweizer dann auch raus und damit waren natürlich die Ukrainer der Überraschungsbesucher in einem Viertelfinale. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Ja.
Da gab es ja eh ein paar Spiele. Also es war ja auch unnormal heiß zu der Zeit in Deutschland. Ich kann mich erinnern, England gegen Ecuador, die sind in Stuttgart fast alle kollabiert. Zwischen Portugal und den Niederlanden, die haben sich getreten wie die Kesselflicker. Ich glaube, da gab es 14 gelbe Karten und auch gelb-rot gab es noch dazu.
War das Spiel, wo David Beckham sich übergeben musste?
Ja, genau. Das war das Spiel England gegen Ecuador, wo Beckham tatsächlich auf dem Platz ein Feuerchen gemacht hat.
Ja.
Also es haben sich größtenteils die Favoriten durchgesetzt, aber es war dann schon auch gerade bei den Nachmittagsspielen extrem heiß, muss man sagen.
Ja, absolut. Die Argentinier gegen Mexiko 2-1, ich sag mal standesgemäß, ne?
Ja, aber das war ein richtig gutes Spiel. Die Mexikaner lagen auch vorne. Das ist ja auch eine ganz traditionelle, ja, wie soll ich mal sagen, Fan, also die mögen sich nicht besonders, das habe ich hier auf dem Fanfest auch gesehen, die Mexikaner und die Argentinier. Zweimal hintereinander haben die Argentinier die Mexikaner rausgeworfen beim Turnier, aber das war schon ein hartes Stück Arbeit.
Ja, und dann haben wir natürlich noch ein Achtelfinale oder ja, natürlich noch mehrere Achtelfinale, aber eins, was in die Geschichte einging, war Portugal gegen die Niederlande. Was für eine Treterei.
Ja, das habe ich ja eben schon mal ganz kurz anklingen lassen. Ich glaube, da warst du gerade beschäftigt, deine Aufzeichnung zu kontrollieren. Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, 12 gelbe Karten oder was, gelb-rot. Also die haben sich dermaßen gegeben, das hatte mit Fußball total und schönen portugiesischen Fado-Fußball nichts mehr zu tun, sondern das war einfach nur ein übles Geknüppel.
Ja, also wirklich ganz übel und aber letzten Endes haben dann die Portugiesen sich durchgesetzt und Holland war dann aus der WM raus. Also das lief also anders als bei der 74er Heim-WM. Ja, und dementsprechend durften wir uns dann von den Holländern verabschieden. Die Franzosen, hast du ja eben schon erwähnt, haben die Spanier dann rausgehauen. Natürlich ein absolutes Top-Duell, ne? 3-1 dann letztendlich für die Franzosen. Und ja, ab da musste man sie ernst nehmen.
Spielerisch eines der besten Spiele dieser Weltmeisterschaft nach Führung für die Spanier, die dann wieder mal vom Halbfinale nach Hause fahren durften und die Franzosen sind dann so richtig ins Rollen gekommen.
Dann haben wir Ghana, die haben dann gegen Brasilien 3-0 recht glatt verloren. Ist immer so ein bisschen schade. Man denkt immer so, dass die Afrikaner vielleicht mal ein bisschen weiterkommen. Also das hat bisher noch nicht geklappt. Und naja, mal schauen wir mal, die 2022er WM läuft ja noch. Aber da hat
ja, 2010 war Ghana richtig stark und hat ja damals dieses Spiel verloren im Elfmeterschießen gegen Uruguay im Viertelfinale. Ich glaube, als war das nicht dieses Ding als Suarez, da kommen wir auch noch drauf auf der Linie, den Ball mit der Hand hält, kriegt rot und die Ghanaren verschießen den Elfmeter. Also die waren sehr, sehr nah dran mit dieser, waren aber gegen die Brasilianer, die habe ich ja eben auch schon mal angesprochen, nicht diese Brillanz verstrahlt hatten, die wir schon mal von ihnen gewohnt waren. Aber da waren sie dann schon, also die Ghanaren haben sehr gut mitgespielt, aber letztlich hat sich dann die Cleverness der Brasilianer durchgesetzt.
Wir wollen natürlich die Italiener noch, wir müssen natürlich auch gleich über die Deutschen noch reden, aber das Spiel ein bisschen tiefer, du hast es ja eben schon angedeutet, aber das reden wir natürlich auch, reden wir auch noch drüber. Aber das Spiel der Italiener gegen Australien, das war dann schon so wieder ein bisschen italienisch typisch, oder?
Ja, daran hängen sich ja dann jetzt auch letztlich alle auf, die sagen, Italien war ein unverdienter Weltmeister, was ich übrigens überhaupt nicht finde. Ja, das stimmt. Es war ein völlig unberechtigter Elfmeter gegen tapfere Australier, damals in Kaiserslautern. Übrigens Kaiserslautern, muss man auch sagen, als Spielort natürlich vom DFB gewählt, wegen Fritz Walter und den Helden von Bern. Ich behaupte ja, dass dieses völlig überdimensionierte Stadion dem FCK letztlich auch so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil viel zu teuer, Haupttribüne 20 Meter weg, das war nicht mehr dieses angsteinflößende Stadion, auch viel zu groß für den Ligabetrieb mit 50.000, in der Pfalz wohnen halt nicht so viele Leute, das nur mal by the way. Danke nochmal an Kurt Beck. Und die Italiener haben in diesem Spiel nicht gut gespielt und der Elfmeter war unberechtigt, aber es stand 0-0 und es war in der 95. Minute, also es hätte noch eine Verlängerung gegeben, die Italiener lagen nicht zurück. Man hat ja das Gefühl, die Italiener waren eigentlich schon raus und durch eine völlig unbedeutende oder unberechtigte Schiedsrichterentscheidung blieben sie im Wettbewerb. So ist es ja nicht ganz. Beachtenswert finde ich aber da eigentlich die Geschichte dran. Ich weiß nicht, ob du mal das Buch von Francesco Totti gelesen hast, den ich als Capitano der ewigen Stadt immer schon verehre, auch als Fan des AS Rom. Der hatte sich im Februar verletzt beim einem Meisterschaftsspiel des AS Rom und eigentlich haben alle gesagt, das reicht nicht mehr. Und er beschreibt eindrucksvoll, wie er aus der Narkose wach wird am nächsten Tag und dann steht Marcello Lippi an seinem Bett, an seinem Krankenbett, was ich schon beachtlich finde. Und hat ihm gesagt, mach du alles, um fit zu werden. Ich nehme dich sogar mit, wenn du noch nicht ganz fit bist. Und um den Rest kümmern wir uns. Und er hat ihn mitgenommen. Und er hat sicherlich auch nicht, obwohl er nachher ins All-Star-Team gewählt wurde oder in diesem Kader, nicht seine beste Form gehabt. Aber er war einer für die besonderen Momente. Und er hat sich diesen Elfer geholt. Und er hat auch tatsächlich dieses Löffelchen dann gemacht, diesen Elfer. Und da muss man natürlich dann auch sagen, also aus so einer langen Verletzungspause zu kommen und dann in der letzten Minute, klar, er hat jetzt nicht so viel zu verlieren, wenn der Ball nicht drin ist, dann geht das Spiel noch weiter, aber das war schon sicher ein besonderer Moment von Totti, aber nochmal, das war sicherlich mit Abstand das glücklichste Spiel, was die Italiener hatten bei der
Ja, sie haben sich ja dann erheblich noch spielerisch, ich meine, sie kamen ja auch aus einer guten Vorrunde, haben wir ja eben schon festgestellt, und haben sich dann aber noch weiter gesteigert. Aber das Spiel gegen Australien war dann ihr Tiefpunkt. Ich finde sowieso, jeder Weltmeister muss ja immer durch ein Spiel, was vielleicht nicht ganz so glanzvoll ist. Und das war es nochmal aus ihrer Sicht. Und
schau, Algerien, Deutschland 2014 zum Beispiel.
Genau, also es gibt so viele Vergleiche da in der Hinsicht. Auch die Spanier haben 2010, glaube ich, ein schwaches Spiel gehabt. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Dann wollen wir über die Deutschen reden. Das 2:0 gegen die Schweden. Du hast es schon erwähnt, ich meine, es war in München. Und Lukas Podolski, da sagen ja viele scherzhaft, sein bestes Spiel, was er jemals in München gemacht hat. Er hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, weil beide Tore war, glaube ich, auch Miroslav Klose daran beteiligt.
Ja, ja, genau. Aber da hat er ist ja nachher zum besten Jungspieler gewählt worden, dieser WM. Ja, das war sicher auch dem Gastgeber ein bisschen geschönt. Er hat keine gute Vorrunde gespielt. In den beiden Spielen danach gegen Argentinien und Italien, wenn man ehrlich ist, hatten wir auch gar nicht so viele Offensivaktionen. Die Schweden, wo man ja auch immer sagt, gerade nach der guten Vorrunde, nach dem Unentschieden gegen England, das ist eine Mannschaft, die man immer beachten muss. Klar, die hatten Ibrahimovic und Larsson, also immer eine Mannschaft, die dir Sorgen machen kann. Aber in dem Spiel waren die Deutschen einfach mit Wucht. In der Viertelstunde war das Ding entschieden. Ja, und wie ich gesagt habe, damit warst du schon im Viertelfinale. Das war für die Mannschaft sicherlich dann schon, also die ganz große Blamage war damit auf jeden Fall schon mal abgewendet.
Ja, also erstmal das und dann, es war wirklich ein sehr ordentliches Spiel. Ich muss dazu sagen, um vielleicht auch mal ein bisschen Zeitgeiststimmung zu sagen, also nachdem ich ja 2002 für mich mein persönlicher Tiefpunkt bei der WM war, aufgrund der Tatsache, dass ich fast nichts mitbekommen habe, war 2006 dann, ja, wie soll ich sagen, wieder so ein Hallo-Wach-Erlebnis. Jetzt nicht nur wegen, weil es in Deutschland war, sondern einfach, weil es einfach alles passte. Eben schon erwähnt, das tolle Wetter. Wir haben ja so Familiensitzungen gemacht. Wir haben also mit der kompletten Familie alle Spiele geguckt. Mein Vater hatte dann so ein Ritual, hatte immer das Trikot des Gegners an. Also nicht Trikot, aber so zumindest die Farbe des Gegners. Nach dem Motto, dann besiegen wir die auch. Und das hat auch immer wunderbar geklappt, gegen die Schweden auch. Da waren wir haben wir das bei meinem Bruder geschaut. Es war so wunderschön und die Kinder waren dabei und die haben sich dann auch am Fußball interessiert, haben sofort, sind mitgegangen bis zum Geht. Ich meine, waren noch sehr klein, aber haben natürlich dann das Tor von nachgestellt hier auf der Wiese vorm Haus und so weiter. Also das waren so richtig schöne Momente, auch für mich persönlich, um das auch mal so ein bisschen zu erwähnen, weil das ja der Zeitgeist spielt ja auch eine Rolle. Und das hat damals wirklich ja einfach richtig gut getan, der Mannschaft zuzuschauen und auch dieses Spiel gegen die Schweden. Ich kann mich noch gut erinnern, wie da die Vorfreude auch so groß war. Das war auch Wochenende, das war am Samstag, war gut gelegt. Und dementsprechend hat ganz Deutschland zugeschaut und sich halt unheimlich gefreut. Dann gab es natürlich auch dann die berühmten Autokorsos, die ja ab einem Achtelfinale K.O.-Spiel ja auch ihre Berechtigung haben, finde ich. Also ich habe das als sehr schön und als sehr, sehr, ja, mitreißend empfunden.
Ja, ich kann da noch eine kurze Geschichte selber zu erzählen, weil ich habe damals für Sky im Stadion die Spiele moderiert. Also es war meine erste WM praktisch im Dienste. Und wir hatten damals auf der Interviewposition Boris Becker eingekauft, Sky. Und was man als erstes mal sagen darf, also wenn Boris Becker bei den England-Spielen dabei war, dann haben sich wirklich Gerrard, Lampard und Beckham, die haben sich, ja, wie soll ich sagen, die haben sich fast darum geprügelt, mit Boris Becker sprechen zu dürfen. Das fand ich schon Wahnsinn, auch wie die englischen Fans den gefeiert haben. Ich erinnere mich noch daran, wir haben uns das erste Mal in meinem Leben, habe ich Boris Becker persönlich getroffen, beim Spiel gegen Paraguay in der Vorrunde. Da waren es in Frankfurt, glaube ich, 40 Grad. Da gab es noch kein Dach auf der Haupttribüne vom neuen Stadion. Und wir saßen da mit unseren gelb-roten Krawatten von Sky. Und wir werden uns vorgestellt, begrüßen uns. Und dann sagt Becker zu mir, boah, ist das heiß. Ich meine, der mit seinen roten Haaren hatte ja auch irgendwo immer Probleme mit der Hitze. Und ich sage, oh, ich gehe kaputt. Und dann sagt er so, willst du ein Eis? Weil da lief so ein Eismann vor uns rum. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt er, ja, dann hol uns mal zwei. Also der Spruch ist, muss ich sagen, gar nicht so schlecht. Und
kann man sich merken.
Genau, kann man sich merken. Und ich habe tatsächlich sogar in dem Falle das Eis geholt, aber das war eher lustig als ein Arroganzanfall. ich bin dann mit ihm, habe dann alle Spiele bis zum Halbfinale mit ihm zusammen gemacht und war doch interessant. Also ich bin jetzt eher jemand, der so sagt, insgesamt auch was Becker teilweise zu seiner aktiven Karriere teilweise für Statements abgegeben hat. Das fand ich teilweise schon nochmal befremdlich. Aber er war in der Zusammenarbeit sehr, sehr angenehm. Und ja, der Wahnsinn war halt, für mich sollte eigentlich nach der Vorrunde das Turnier zu Ende sein. Und ich war beim letzten Spiel in Köln, Frankreich gegen Togo. Und danach war ein Freund von mir da, wir waren in der Stadt und es war so eine angenehme Atmosphäre. Da ich aber dann kurzfristig zum Spiel Deutschland gegen Schweden eingeteilt wurde, und du musstest 5 Stunden vorm Anpfiff im Stadion sein, habe ich, glaube ich, 2 Stunden geschlafen, bin zum Flughafen und es war so heiß. Ich weiß gar nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Ich habe den Tag überstanden und bin aber dann in einem Schwabinger Hinterhof beim Spiel Mexiko gegen Argentinien einfach eingeschlafen. Das hatte ich dann aber auch, glaube ich, verdient.
Ich denke, da hast du deine Leistung gebracht. Also von daher absolut verdient. Ja, ich glaube, wir müssen ein klein bisschen aufs Gas drücken, weil wir sind ja, wir müssen heute zeitlich sehen, dass wir es einigermaßen hinkriegen. Viertelfinale. Also, da reden wir mal Italiener gegen Ukraine. Ganz klare Sache, 3-0. Da waren die Italiener voll da. Also, da gab es nichts mehr dran zu mäkeln. Die Ukraine ganz war genau, auch sehr schwach, muss man auch
genau,
sagen.
Genau, ganz genau. Die Ukraine, glaube ich, war damit auch dann mit zufrieden. Dann haben wir noch die Engländer haben das dritte Elfmeterschießen verloren, haben damit 3 aus 3, haben damit den Negativrekord der Italiener, die ihn dann in dem Turnier gebrochen haben, eingestellt. Vor allen Dingen, wer da verschossen hat. Ich glaube, Lampard, Gerrard und Carragher. Also, was für Granaten.
Ja.
Ricardo, sie haben ja schon 2004 bei der EM gegen die Portugiesen im Elfmeterschießen verloren in Gelsenkirchen und damit diese große Generation wieder ohne Halbfinaleinzug. Ja, und dann kann man natürlich noch Entschuldigung, hier die Klimaanlage. Die Franzosen haben durch dieses Traumtor Brasilien geschlagen. Ja, und dann kommen wir zum Spiel gegen Argentinien, was für mich mit dem Doppelpack mit Italien zu diesem Mythos Sommermärchen geführt hat, den man sportlich so nicht ganz rechtfertigen kann. Ich war in Berlin bei diesem Spiel und ich muss sagen, die Deutschen waren über 70 Minuten komplett chancenlos. Also die Argentinier haben da nicht mal eine riesen Leistung zeigen müssen. Das Tor von Ayala, sie wollten es dann irgendwann verwalten. Es waren Konterräume da, aber Pekermann, der sonst eigentlich ein klasse Trainer war, hat statt Saviola oder Messi hat er Cruz gebracht, einen Kopfballspieler. Kein Mensch hat das verstanden. Auch das Publikum war völlig wie paralysiert, es war gar nicht da. Und dann hat sich der Torwart verletzt, der Argentinier, der lag 10 Minuten im eigenen Strafraum und dann witterte das Publikum halt Zeitspiel und dann war es plötzlich da, das Publikum. Ja. Und dann Borowski und Klose, der damals das erste Mal gegen eine große Nation überhaupt ein Länderspieltor gemacht hat, das muss man sich auch mal, da gab es immer diese Diskussion, ja, bis hin zu diesem Elfmeterschießen und dem Zettel, der ja eigentlich, wenn man auf den Zettel guckt, überhaupt nichts bewirkt hat, weil da standen ja andere Spieler drauf, aber er hat vielleicht die Argentinier so ein bisschen verwirrt. Also, das ist für mich heute noch unbegreiflich, wie Argentinien dieses Spiel aus der Hand geben konnte, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also das ist wirklich, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich will das jetzt nicht alles bestätigen, was würde zu lange dauern. Aber ich muss dir sagen, dass dieses Tor natürlich dann, dieses 1:1, das war natürlich dann, hat wieder was ausgelöst und da hat die Mannschaft auch noch an sich geglaubt. Ich will nur sagen, dieses Tor, das haben meine beiden Jungs damals 4 und 6 Jahre alt, ein bisschen älter, 6 und 5 und 7, das musste ich nachrechnen. Egal, auf jeden Fall, die haben das nachgestellt im Garten, das haben die aber so gut nachgestellt, ich habe es nachher gefilmt, das war eine 1A-Kopie des Original-Klose-Tors. Super, das nur nebenbei. Aber dann standst du auf einmal im Halbfinale und dann war natürlich das ein Riesenerfolg.
Ja, da
aber
trotzdem noch eins ganz... Da ganz kurz noch eins dazu, weil diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen ja während der WM auch Wahnsinn waren. Ich, wie gesagt, mit Becker unterwegs, kam durch alles durch und war beim Elfmeterschießen, stand ich zwischen Boris Becker, Angela Merkel, Diego Maradona und auf meinem Platz war ein Schild mit dem Namen Pelé. Also ich glaube, mehr kannst du dann als Journalist bei einer WM auch nicht erreichen.
Nee, ich denke, da warst du in bester Gesellschaft oder sie waren auf jeden Fall auch in guter Gesellschaft, nämlich mit dir, weil einer muss ja auch ein bisschen Ahnung haben. Aber nein, um Gottes Willen, also Maradona und Co., also die haben natürlich alle Ahnung. Lass mal über das Halbfinale reden. Aber bevor wir über das Halbfinale reden, vielleicht dann doch noch eine Szene aus dem Viertelfinalspiel, besser gesagt nach dem Spiel. Es gab eine Klopperei. Also sprich, die Argentinier haben ja dann auch ihre Enttäuschung Luft gemacht und dann gab es den berühmten Faustschlag von Thorsten Frings. Und jetzt kommen wir aufs Halbfinale zu sprechen. Der war dann im Halbfinale gesperrt, damals ein sehr wichtiger Spieler für die deutsche Mannschaft. Da hieß es dann, die italienischen Journalisten hätten ihn da angeschwärzt bei der FIFA. Da war natürlich die Stimmung. Ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass man den Italienern das nicht so ganz gegönnt hat im Nachhinein.
Ja, das ist irgendwie, wurde kolportiert, das waren Italiener. Ich weiß es nicht, ob es so war, aber wenn man sich die Szene anschaut, muss man natürlich schon sagen, also es ist ein richtiger Schwinger von Frings, der eine überragende WM gespielt hat. Also wenn du es siehst, dann kannst du dich auch nicht beschweren darüber, dass er rot bekommen hat. Ja, aber du hast natürlich recht, das Ganze wurde dadurch noch zusätzlich ein bisschen angeheizt. Wenn ich jetzt vergleiche, was es letztes Jahr beim EM-Finale gegen England plötzlich für eine Pro-Italien-Stimmung gab, dann fand ich es Wahnsinn, wie negativ das danach war. Da sind ja Leute nicht mehr in die Pizzeria gegangen, weil die Italiener haben unser Sommermärchen kaputt gemacht. Also ich war in Dortmund im Stadion, wir hatten genau eine einzige Torchance und Lippi hat zur Verlängerung kurz davor drei Stürmer eingewechselt mit Rieseneiern. Und die Italiener waren einfach die bessere Mannschaft. Es war natürlich bitter, wie es gelaufen ist. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, weil es auch zu diesem Zeitpunkt, aber Grosso, der ja auch den Sommer seines Lebens erlebt hat, aber für mich eine völlig verdiente Niederlage gegen die Italiener.
Absolut. Also trotzdem tat es weh. Aber ich bin am nächsten Tag, um das nochmal zu unterstreichen, nach der Niederlage gegen Italien zu meinem Stammitaliener gegangen, habe Pizza gegessen, habe gratuliert. War natürlich enttäuscht und ich bin da auch sehr getröstet worden. Also man hat mir gesagt, also Deutschen hätten trotzdem eine tolle WM gespielt. Also wir haben das relativ entspannt hingenommen. Am Abend vorher war es natürlich anders. Da sind meine Kinder, wie eben schon erwähnt, heulend ins Bett gegangen. Ich habe eine Stunde gebraucht, um die zu beruhigen, weil die einfach nicht verstehen konnten, dass dieser Run vorbei ist. Ne? Das hat alle mitgerissen, das ganze Land, und das hast du auch gespürt. Das war natürlich eine riesige Enttäuschung, als es dann gegen Italien schiefgegangen ist.
Ja, absolut. Und das ist auch ja total nachvollziehbar, dass du dann auch den Traum hast, das Ding zu gewinnen. Das wäre ja unnormal, wenn es nicht so wäre. Aber wie gesagt, bei dieser ganzen Geschichtsklitterung, Sommermärchen und ach, man hat uns den WM-Titel weggeholt. Nein, das stimmt einfach nicht. Also das Halbfinale war für diese Mannschaft schon, also mehr war meiner Meinung nach auch nicht drin. Und nochmal, du musst erstmal als Italiener gegen den Gastgeber vor 80.000 musst du erstmal bestehen. Und das haben die Italiener top gemacht. Und wenn man sich die Mannschaft die auch noch anguckt, wir kommen ja dann auch gleich aufs Finale, also Buffon hinten drin, da müssen wir gar nicht drüber reden, dann hat Cannavaro mit dem besten Sommer seiner Karriere, Zamprotta, Grosso, Materazzi, zu dem kommen wir gleich auch noch, Camoranesi, Gattuso, Pirlo, Perotta, Del Piero, Totti, Toni, also ganz ehrlich, das ist eine Weltklasse-Mannschaft, Punkt aus.
Absolut. Und wir müssen ein klein bisschen durchpeitschen. Sorry, Leute, aber wir haben heute wirklich nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Wir hätten auch über Lehmann reden können, über den berühmten Zettel aus dem Viertelfinale, über das Tor von Grosso. Wir erwähnen es einfach mal kurz, also, damit man sich daran zurückerinnern kann. Und dann natürlich das entscheidende Tor durch Pirlo war es dann, glaube ich, das 2-0. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Deutschland war damit nicht raus, aber zumindest ist nur noch für ein Spiel um Platz 3 qualifiziert. Das letzte Viertelfinale der Brasilianer haben wir ja eben schon in Zügen mal besprochen. Die Franzosen haben es letztendlich dann mit 1-0 gewonnen. Und damit gehen wir auch jetzt direkt ins andere Halbfinale. Nämlich in dem Fall, klar, die Franzosen.
Da können wir aber einfach nur sagen, es ging 1-0 für Frankreich aus. Das war nämlich ein relativ schlechtes Spiel in München gegen Portugal. Und damit würde ich sagen, wenn wir schon peitschen müssen, aufgrund meines Terminplans, dann gehen wir direkt zum Finale. Also Deutschland ist Dritter geworden, persönliches Ende in Stuttgart, Mannschaft riesig gefeiert. Aber dann der Abgang von Zinedine Zidane, das müssen wir auch noch thematisieren. Und da ist ja auch immer die Geschichte, ja, der super Zidane ist vom schmierigen Materazzi beleidigt worden und ist dann verständlicherweise ausgerastet. Also ich will das überhaupt nicht verteidigen, was der gesagt hat. Aber wer auf dem Fußballplatz oder daneben, also selber mal gespielt hat oder daneben gesessen hat, der weiß, dass das leider gang und gäbe ist und dass sie dann im Laufe seiner Karriere halt häufiger ausgerastet ist. Und er hat damit auch sein Spielerdenkmal vielleicht so ein Stück weit eingerissen. Andere fanden es wiederum cool, weil er hat eine überragende WM gespielt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass halt der liebe Marco aus Italien auch das Tor gemacht hat. Der war ja gar kein Stammspieler zu Beginn dieses Turniers. Er hat also Zidane rausgeholt. Er hat einen Treffer erzielt im Finale, hat eine starke WM gespielt. Bei allem Bashing, was es darüber gibt, also so dann aufzutreten in so einem Finale, da gehört ja dann auch einiges dazu.
Ja, überhaupt waren die Italiener natürlich in diesem Finale absolut ebenbürtig, würde ich mal sagen, weil die Franzosen hätten es auch verdient gehabt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, rein sportlich. Also das war ein tolles Spiel. Ich fand die Franzosen auch jetzt nicht wegen des Halbfinals, das blende ich völlig aus. Ich fand die Franzosen auch leicht besser. Also
eigentlich finde ich auch. Ich würde sagen 55 für die Franzosen, bin ich bei dir.
Ja. Auch der französische Trainer, der hätte ja noch einen Stürmer bringen können. Also das war ja dann auch, das wurde ja dann mehr oder weniger auch bemängelt, wie er sich da verhalten hat, aber der war ja ein bisschen hart drauf. Ne?
Absolut. Dominik war es, glaube ich, der war echt hart drauf. Ne?
Ja, aber dann kam es halt zum Elfmeterschießen. Ne?
Genau, und da haben ja die Italiener immer gesagt, wir haben Buffon, der hält keinen Elfmeter, der muss angeschossen werden. Und deshalb hat Trezeguet gegen die Latte geschossen. Und das war, glaube ich, der einzige auch im Elfmeterschießen, der verschossen hat. Und es war der erste italienische Elfmeterschießensieg, den es gab in der WM-Geschichte, nach zuvor drei verlorenen.
Ja, dann sieht man mal, dann wird man damit direkt Weltmeister. Also das könnte auch den Engländern vielleicht noch ein bisschen Mut machen.
Ja, und vor allen Dingen auch noch eine Geschichte. Pirlo hat verwandelt, Materazzi, Del Piero und Grosso, aber auch De Rossi, auch eine Wahnsinnsgeschichte, kriegt rot im zweiten Spiel gegen die Amerikaner, wird gesperrt, wird im Finale eingewechselt und schießt den Elfmeter rein. Stichwort Eier, was wir eben hatten, ne?
Absolut. Also man muss einfach konstatieren, am Ende haben sie es verdient. Wer am Ende den Pokal hochhält, ist selten wirklich unverdient Weltmeister geworden. Man muss ja auch über die Gesamtstrecke sehen. Das war letztendlich ein verdienter Titel. Es hat sicher schon Endspiele gegeben, wo man einen klareren Weltmeister gesehen hat, aber das gehört nun mal dazu. Und von daher gebührt alles Lob den Italienern und den Franzosen halt der zweite Platz. Aber die haben sich ja später dann revanchieren können. Hör mal, ich muss leider jetzt an der Stelle doch ziemlich derb Schluss machen.
So kenne ich dich. Ein Kölsch trinken wir nachher noch. Schöne Grüße aus Katar. Bis dann. Ja, tschüss.
Die richten wir aus. Und an dieser Stelle natürlich an euch die Bitte. Teilt uns weiter. Und beim nächsten Mal nehmen wir uns ein klein bisschen mehr Zeit. Vielen Dank. Bis dann. Auf Wiederhören. Tschüss.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.